Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Prominente Kunst haben wir heute gleich zweimal im Programm. Die Sammlung Bühle, die seit 2 Jahren im Kunsthaus Zürich hängt und nun Kontext bekommen hat. Denn die Bilder von Van Gogh zum Beispiel und Gauguin, die hat Bühle auch als Kriegs- und Enteignungsgewinnler erworben. Und das Frankfurter Städelmuseum zeigt Hans Holbein, den Großmeister der deutschen Renaissance. Außerdem der neue Film mit Sandra Hüller, Anatomie eines Falls und ein Nachruf. Der Germanist Heinz Schlaffer ist tot. Emil Georg Bühle war ein Schweizer Rüstungsindustrieller deutscher Abstammung. 1956 ist er gestorben in Zürich. Über seine Kunstsammlung wird seit Jahren diskutiert, denn Bühle hat im Zweiten Weltkrieg nicht nur Geld mit Waffen verdient, die er an beide Seiten verkauft hat, an die Alliierten genau wie an die Nationalsozialisten, sondern er hat von den Nationalsozialisten auch noch auf andere Weise profitiert, indem er nämlich Kunstwerke kaufte, die jüdischen Sammlern geraubt oder enteignet worden waren. Hauptwerke von Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Monet, Renoir und Modigliani hat Bühle zusammengekauft und sie wurden jahrzehntelang in einem Privatmuseum in Zürich gezeigt. Seit 2 Jahren nun sind sie im Kunsthaus Zürich in seinem neuen Anbau. Und das bis jetzt, ohne wirklich auf die Rolle Bühles ausreichend einzugehen, so jedenfalls die Kritik. Heute wurde die Neupräsentation vorgestellt, die einen Spagat schaffen soll, nämlich den herausragenden Werken gerecht zu werden und zugleich der Rolle des Sammlers. Stefan Kolderhoff hat sich das angeschaut und ich habe ihn gefragt, ob das gelungen ist.
Naja, es ist dann gelungen, wenn man ernst nimmt, was die Direktorin Anne de Meester heute in der Pressekonferenz gesagt hat, nämlich, das sei ein Anfang und längst noch nicht das Ende. Es gab ja die Kritik, als vor 2 Jahren eröffnet wurde, da wurde die Sammlung Bühle einfach gehängt und gezeigt wie jede andere Sammlung. Also man hat Bilder nach kunsthistorischen Kriterien zusammengefasst, die Van Goghs zusammengehängt, die alten Meister zusammengehängt und da gab es ja den Vorwurf, Moment mal, ihr müsst ein bisschen mehr erzählen darüber, wer Bühle überhaupt war und wie er an seine Bilder gekommen ist und welche Probleme es da gegeben hat. Das fand anfangs nur in einem kleinen Raum statt, zum Teil so mit Handzetteln. Und jetzt hat man versucht, das zu kombinieren, also die Bilder zu zeigen und gleichzeitig aber auch die Geschichte von Bühle und von der Sammlung Bühle zu beschreiben. Das führt jetzt zum Teil zu sehr merkwürdigen Gruppierungen, weil da dann eben, wie wir jetzt als Kunsthistoriker sagen würden, zusammenhängt, was gar nicht zusammengehört, einfach weil es zum Beispiel in gleichen Zeiten oder mit gleichen repräsentativen Absichten gekauft wurde. Also man muss sich immer klar machen, das ist der Versuch, allen Forderungen gerecht zu werden und das ist sicherlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Auch an dem Versuch gab es schon Kritik. Der wissenschaftliche Beirat, den es für diese Neupräsentation gegeben hat, der ist geschlossen unter Protest zurückgetreten. Heute bei der Pressekonferenz saßen Vertreterinnen dann trotzdem auf dem Podium. Um was zu sagen?
Um zu sagen, dass sie immer noch finden, dass diese Ausstellung sich zu sehr auf den, um es jetzt mal so zu sagen, Täter Emil Georg Bühle konzentriert und immer noch die Opfer in Anführungsstrichen, also die Menschen, vor allen Dingen jüdischen Sammlerinnen und Sammler, denen seine Bilder vorher mal gehört haben, naja, marginalisiere, an den Rand dränge, nicht genug von ihnen erzähle, von der Bedeutung, die überhaupt jüdische Sammlerinnen und Sammler für die Durchsetzung der Moderne in Europa gehabt haben. Ich muss sagen, nachdem ich das jetzt heute gesehen habe, und es sind immerhin 15 Räume, in denen diese fantastischen Bilder wirklich von Canaletto, Sie haben es ja vorhin gesagt, über Van Gogh bis zu Modigliani hängen, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Also neben vielen dieser Bilder hängen jetzt die Biografien der Menschen, denen Sie vor 1933 mal gehört haben, auch in sehr klugen Texten. Die Zürcher Initiative, die Privatinitiative, die überhaupt sich für mehr Transparenz eingesetzt hat, deren Sprecher haben ja vorhin auch gesagt, wir sind mit dem einverstanden, so wie das jetzt gemacht wird. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber naja, der Beirat, diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hätten sich noch mehr gewünscht. Und da sagt im Moment das Kunsthaus dazu, gut, wir stehen am Anfang, vielleicht, hoffentlich kommt es ja noch.
Ja, ein Work in Progress möglicherweise. In welche Richtung sollte der Progress denn gehen? Also was wäre besser zu machen nach Ihrer Meinung?
Naja, man kann tatsächlich überlegen, ob man nicht die Rolle der jüdischen Kunstsammlerinnen und Kunstsammler mal thematisiert. Warum waren es eigentlich gerade so viele Menschen dieser Religion, die sich sehr früh schon für eine Kunst eingesetzt haben, die damals, der Impressionismus, den wir heute alle so toll finden, noch gar nicht allgemein akzeptiert war? Vielen galt das auch in den 1900er, 1910er Jahren noch als Schmiererei. Das bildete ja nicht die Wirklichkeit ab, sondern individuelle Eindrücke, Impressionen eben. Also das wäre es, was man machen könnte. Eine größere Kontextualisierung wird gefordert. Wie haben diese jüdischen Sammlerinnen und Sammler, von denen Bührle zum Teil bewusst, zum Teil angeblich ohne Kenntnis, wie deren Schicksal war, gekauft hatte. Also die Forderung, die noch stärker zu thematisieren und, ja, so zynisch das klingen mag, dadurch wenigstens ein bisschen wieder lebendig werden zu lassen.
Stefan Koldehoff über die Neupräsentation der Sammlung Bührle im Kunsthaus Zürich. Work in Progress. Hans Holbein gilt neben Albrecht Dürer als eine der Schlüsselfiguren der Renaissance in Deutschland. Die hat man um 1500 natürlich aus Italien importiert. Und wie sie sich hier entwickelt hat, das zeigt das Frankfurter Städel in seiner großen Herbstausstellung. Holbein und die Renaissance im Norden heißt sie. Heute wurde sie eröffnet. Anja Reinhardt war für Kultur heute in Frankfurt. Anja, fast 200 Werke aus der Zeit zwischen 1480 und 1530. Das wird nicht alles Holbein sein, selbst wenn es zwei davon gibt, den jüngeren, bekannteren und den älteren.
Nein, insofern ist der Ausstellungstitel ein bisschen missverständlich, denn es geht um Hans Holbein, den Älteren, den Jüngeren, und es geht auch um Hans Burgmeier. Und es gibt noch viele andere schöne Bilder. Es gibt auch einen Van Eyck, den wir sehen, und seltsamerweise, eigentlich auch ganz schön, fängt die Ausstellung mit einem Dürer-Bild an, mit dem Rosenkranzfest. Das ist eine Kopie allerdings, weil das Original so beschädigt ist. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch existiert. Die Ausstellung ist tatsächlich sehr üppig. Du hast es gerade schon gesagt, es sind ungefähr 200 Bilder. Und sie hat einen unglaublich großen Lerneffekt, nämlich tatsächlich, dass die Renaissance im Norden auch sehr bedeutsam war und dass da wirklich große Kunst entstanden ist in dieser Stadt Augsburg, über die wir gleich auch noch sprechen können, weil das natürlich auch zusammenhängt, Geld und Kunst.
Ja, eigentlich gilt ja Nürnberg so als die große Stadt der Renaissance, natürlich auch gerade wegen Albrecht Dürer. Die Ausstellung aber, die stellt Augsburg ins Zentrum, und das Geld hast du erwähnt. Frankfurt ist jetzt auch die Finanzmetropole, das war damals Augsburg. Das heißt, das sozusagen die Renaissance ist gefördert worden mit Geld von den Fuggern?
Nicht nur die Fugger, aber die Fugger sind diejenigen, die, ich weiß nicht, ob sie das meiste Geld zur Verfügung hatten, aber sie hatten auch extrem gute Beziehungen zum Kaiser, Maximilian I., der natürlich auch nicht ganz unwichtig war, weil er so viel Macht hatte als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Sie hatten schon viel Geld, sie haben vor allen Dingen auch, die Fugger waren ja nicht adelig, das war eben Finanzelite, ähnlich wie das eben auch in Florenz der Fall war mit den Medici. Sie hatten natürlich auch ein gewisses Geltungsbedürfnis, und das funktionierte über die Kunst. Also sie haben sich eine sehr prächtige Kapelle bauen lassen, und Dürer hat relativ viel von dieser Ausstattung übernommen, sehr schöne Reliefs. Die sind nicht zu sehen in der Ausstellung, es gibt ein Foto. Aber sie haben eben auch zum Zwecke der Darstellung ihrer selbst als Propaganda eben auch die Hans Holbein, den Älteren, und Hans Burgmeier beschäftigt. Und man merkt, dass das Geld natürlich auch die Künstler angezogen hat. Das ist natürlich in anderen Städten auch so gewesen, aber das war wirklich sehr konzentriert in Augsburg. Und es ist in der Tat mit dem Vergleich zu Nürnberg interessant, dass Nürnberg immer genannt wird, aber in Augsburg ist unglaublich viel passiert.
Ja, zum Beispiel auch die Kunst dieses Hans Burgmeiers, den du erwähnt hast, der nicht so berühmt ist wie die Holbeins, aber da sieht man ja vielleicht auch schon, dass man eigentlich immer verkürzt, wenn man in die Geschichte guckt. Erzählt die Ausstellung uns da Geschichten, die wir noch nicht kennen?
Also insgesamt ist es wirklich eine sehr schöne Erzählung. Es fängt an und man versteht, wie tatsächlich eine Entwicklung stattgefunden hat, wie Leute wie Hans Burgmeier offenbar auch nach Italien gefahren sind, ähnlich wie Dürer, und da unglaublich viel mitgenommen haben. Es gibt ein Bildnis von Hans Burgmeier, Maria mit dem Kind, und man steht davor und fragt sich dann, warum hat die so einen seltsamen Schleier, der über dem Kopf irgendwie so festgehalten wird. Das ist ein sehr ungewöhnliches Motiv. Und daneben hängt ein Bronzerelief von Donatello, das Burgmeier offenbar gesehen haben muss, weil die Maria quasi eine Kopie ist dieses Donatello-Reliefs. Und so sieht man, wie die Renaissance nach Augsburg fließt, wie bestimmte Farben und auch zum Beispiel wie die Haut gemalt ist, da langsam Einzug halten. Aber nicht nur die Renaissance in Italien natürlich, auch die flämischen Maler, Jan van Eyck, Hugo van der Roes, die einen großen Eindruck hinterlassen haben. Es ist oft nicht ganz klar, wo die Künstler diese Maler gesehen haben, ob sie wirklich in die Niederlande gefahren sind, nach Flandern gefahren sind. Aber sie haben das offenbar irgendwo gesehen, gekannt, kopiert und auch bis zur Meisterschaft letztlich ihren eigenen Stil dann weiterentwickelt.
Frankfurt ist für zwei Dinge bekannt, was die Ausstellung angeht, für wissenschaftlich solide Arbeit, aber auch für Inszenierung.
Klopper.
Also mit dunklen Wänden, starken Scheinwerfern. Ist das auch jetzt der Fall?
Ja, also ich habe extra nochmal gefragt, ob sie wirklich jedes Mal umpinseln für diese großen Ausstellungen. Das ist in der Tat der Fall. Ich finde, es wirkt unheimlich gut. Aber es gibt, wir haben vorher ein bisschen drüber gesprochen, es gibt tatsächlich diesen Briefmarkeneffekt. Es gibt die Luca Madonna von Van Eyck, wirklich ein wunderschönes, relativ kleines Gemälde, das wirklich sehr vereinzelt und sehr effektvoll präsentiert wird.
Anja Reinhardt über Holbein und die Renaissance im Norden, zu sehen im Frankfurter Städel. Vielen Dank. Im Kino ist von heute an der neue Film mit Sandra Hüller zu sehen, Anatomie eines Falls von Justine Trier. Der Film hat bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Das Ganze ist, das legt der Titel nahe, eine Kriminalgeschichte. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus weiß, was für eine. Katja, was ist das für ein Fall?
Ja, dieser Fall, der beginnt erstmal an einem sehr pittoresken Ort, toll fürs Kino natürlich, an einem Chalet in den französischen Alpen nämlich. Und hier lebt die Schriftstellerin Sandra, gespielt von Sandra Hüller. Die lebt da mit ihrem Mann und ihrem 11-jährigen Sohn. Und ziemlich zu Beginn des Films liegt der Mann mit zerschmettertem Schädel im Schnee vor dem Chalet. Und die Frage ist eben, war das ein Unfall? Hat sich der Ehemann selbst in den Tod fallen lassen oder hat eben Sandra ihn umgebracht? Und in jedem Fall ist der Fall nicht klar. Sandra gerät unter Mordverdacht und es beginnt eben ein Gerichtsprozess, in dem sich diese Schriftstellerin gleich auf mehreren Ebenen verteidigen muss, nämlich als Beschuldigte, dann als Fremde, als Deutsche in Frankreich, als Ehefrau und als autofiktionale Schriftstellerin, die da vielleicht ihrem Romanen zugearbeitet hat mit einem Verbrechen. Und mit jedem Prozesstag, mit jedem auftauchenden Beweisstück nimmt eben dieser Gerichtsfilm neue Wendungen und Wolten und wir hängen eben gebannt an den Lippen von Sandra Hüller, die diesen Film trägt und in fast jeder Szene zu sehen ist.
Ja, und anders als die Sandra als Filmfigur ist Sandra Hüller in Frankreich wirklich sehr beliebt als Schauspielerin, großer Star. Das liegt vielleicht auch, da sind wir ja auch empfindlich als Deutsche bei ihrer Spielkunst, daran, dass sie so wenig verkünstelt spielt und so sehr natürlich und nahbar wirkt. Wie spielt sie denn die Sandra?
Ja, das stimmt schon. Also das Irre an der Schauspielerin Sandra Hüller ist ja eigentlich, oder sagen wir mal, ihre Größe besteht darin, dass sie ja völlig egal zu sein scheint, ob ihre Filmfiguren sympathisch rüberkommen oder nicht, ob sie einnehmend sind oder nicht. Und diese Verweigerung des Gefälligseins, ja, du hast es ja eben natürlich genannt, das stimmt, diese Verweigerung hat in Anatomie eines Falls eine besondere Pointe, denn Hüller spielt diese Schriftstellerin Sandra eher schroff und ruppig, unnahbar eben, undurchdringlich. Also sie buhlt schauspielerisch überhaupt nicht um unsere Solidarität mit dieser Angeklagten. Und dadurch bekommt Justine Triers Film was Analytisches, Sezierendes. Er wird tatsächlich zur anatomischen Studie und mit neutralem oder sagen wir mal von Emotionen weitgehend befreitem Blick sehen wir eben diese komplexe, auch manipulative, verschlossene Frau. Und wir sehen auch, wie misogyn sie von der Presse, von der Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal behandelt wird. Vielleicht auch, weil sie den gesellschaftlichen Erwartungen einer Frau nicht entspricht. Und diese Verschiebung in Richtung Geschlechterpolitik, die liegt eben auch am Spiel von Sandra Hüller.
Das ist ein Gerichtsfilm, kann man sagen, in dem es darum geht, diesen Kriminalfall ja vor Gericht zu bringen, ihn dort zu entscheiden. Ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass gerade das nicht passiert, also dass man nicht anschließend Sicherheit hat, was genau da jetzt passiert ist. Ist das das eigentliche Thema des Films, nämlich die Frage, ob es sowas wie Wahrheit überhaupt geben kann?
Also was Themen betrifft, ist der Film fleißig, vielleicht ein bisschen zu fleißig, was das Spiel mit Ebenen und Referenzen betrifft. Klar, es geht um ja Wahrheit, um Indizien, um Schein, um Fiktion. Der wichtigste oder einzige Zeuge ist der Sohn der Schriftstellerin, der eine Sehbehinderung hat. Das ist natürlich auch ein Kommentar zum trügerischen Augenschein. Wir denken immer, wir glauben, was wir wissen, was Sache ist, aber bis zur nächsten Wendung geht das immer nur. Und es geht eben auch um Verweise auf das Verhältnis von Verbrechen und Autofiktion in der Filmgeschichte. Und auch Stanley Kubricks Klassiker The Shining ist nicht weit. Eben mit dem Schnee, dem Blut, dem einsamen Haus, in den Bergen der Schriftstellerin. All das schwingt mit.
Ein Film, der die Goldene Palme gewonnen hat bei den Filmfestspielen in Cannes und deswegen Pflichtprogramm ist im Kino?
Also ich habe ja angedeutet, ich habe schon ein paar Vorbehalte gegenüber dem durchscheinenden Spiel mit Ebenen und Referenzen. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe als Kritikerin, habe ich ja längst so einen imaginären Sandra-Hüller-Altar zu Hause errichtet. Zudem rutsche ich jeden Morgen auf Knien. Also ich finde, man muss sich einfach jeden Film mit Sandra Hüller anschauen und auch diesen.
Katja Nikodemus über Anatomie eines Falls von Justine Triet mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Dankeschön. Der Germanist Heinz Schlaffer ist gestorben im Alter von 84 Jahren. Bis 2004 lehrte er an der Universität Stuttgart. 1975 schon wurde er dort Ordinarius und er publizierte weit über seine Emeritierung hinaus. Sein vielleicht streitbarstes und auch meist rezipiertes Buch ist »Die kurze Geschichte der deutschen Literatur«. Ein Standardwerk, sagen die einen, stilistisch brillant, ein Glücksfall der Germanistik. Polemisch, hochmütig und ohne Sinn für die zeitgenössische Literatur, sagten damals andere. Mit Heinz Schlaffers Mannheimer Kollegen, dem Germanisten Jochen Hörisch, habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, ob Heinz Schlaffer ein streitbarer Germanist war.
Aber mit schöner Eindeutigkeit, wo andere wirklich schwafeln und allzu umsichtig und nicht sehr prägnant ihre Thesen vortragen, hat er textnah gelesen, prägnant die Punkte genannt, um die es in einem Text geht, und hat deutlich gemacht, dass große Autoren, vor allen Dingen Goethe, das war sein Hauptfokus, das wollen wir nicht vergessen, etwas sachlich Relevantes zu sagen haben. Und das ist eine ungeheure Leistung in einem Fach, das ja wirklich aus guten oder schlechten Gründen mit seinem Bedeutungswandel, man kann auch getrost sagen, mit seinem Bedeutungsverlust zu kämpfen hat. Schlaffer ist derjenige, der sagen kann, Germanistik, schlaue Germanistik, prägnante Germanistik hat sachlich Relevantes zu sagen.
Ja, Sie haben es gesagt, es ist für einen Germanisten vielleicht nicht so ungewöhnlich, dass er sich mit Goethe beschäftigt hat. Für Heinz Schlaffer scheint aber das doch nochmal besonders gewesen zu sein. Die Zeit um 1800, das war für ihn der Höhepunkt der deutschen Literatur. Mit der zeitgenössischen konnte er dann nicht so viel anfangen. Da sprach er tatsächlich von einem Niedergang. Und die Gründe dafür, die fand er zum Beispiel im Verblassen der archaischen Welt. Also er meinte damit, wenn ich ihn richtig verstanden habe, die Unmittelbarkeit des Lebens durch technische Medien. Das klingt pessimistisch.
Das klingt pessimistisch, man muss sich aber deutlich machen, was dahinter für ein positiver Impuls steht. Er hat deutlich machen können, was für ein ungeheurer Roman etwa die Wahlverwandtschaften sind, um Lesen zu machen. Alle Hauptprotagonisten heißen Otto, Charlotte, Ottilie, Eduard heißt eigentlich Otto, der Hauptmann trägt den Vornamen Otto. Die strukturalistischen Qualitäten dieses unglaublich modernen Romans deutlich zu machen, wie Signifikanten, wie Zeichen über das Leben der Bezeichneten, der Individuen, der Benamsten bestimmen können, das hat er mit einer Deutlichkeit herausstellen können, die wirklich bewundernswert ist. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Die Allegorie des 19. Jahrhunderts ist der Untertitel seiner Faust-Interpretation. Und das ist Literatursoziologie vom Allerfeinsten, die zeigen kann, mit Faust, dass im 19. Jahrhundert sich die Abstraktion des Finanzkapitalismus durchsetzt. Und die wirkt weit ins 20. Jahrhundert hinein. Das 20. Jahrhundert ist ein Epiphänomen der Umstellungen, die wir im 19. Jahrhundert haben. Auch das ist mit einer wirklich wunderbaren Genauigkeit und mit einer sarkastischen Analyselust vorgetragen. Drittes Beispiel, der Bürger als Held, mache Reklame für diese frühe Gedichtinterpretation von Schlaffer. Das glaubliche Gedicht Der Bräutigam von Goethe wird bei ihm so fein als bürgerliche Heldentugend, die Aufmerksamkeit verdient, interpretiert, dass ich sagen kann, Leute, lest Goethe und lest Goethe mit Schlaffers Augen, ihr werdet nicht blöder. Und an diesem Standard, das war ja seine These, muss ich die Gegenwartsliteratur messen.
Sie haben es gesagt, die Welt, die wir erleben in unserer Zeitgenossenschaft, die hatte bei Schlaffer immer auch was damit zu tun, wenn er schrieb, auch die Welt zu der Zeit, in der die Literatur entstanden ist. Aber vielleicht hat auch das eigene Wirken etwas damit zu tun gehabt, wenn Schlaffer geschrieben hat. Sein erstes aufsehenerregendes Buch hieß Der Bürger als Held. Es folgte dann die Selbstbeobachtung der Disziplin im Band Poesie und Wissen. Da gab Schlaffer seiner Verwunderung darüber Ausdruck, dass es überhaupt sowas wie Literaturwissenschaft gibt. Also das Leben und auch das Forschen, das war immer Teil der Texte.
Das war Teil der Texte. Wir wollen auch nicht vergessen, dass Heinz Schlaffer ja immer zusammen gedacht und gearbeitet hat mit seiner Frau Hannelore Schlaffer. Man bleibt, glaube ich, nicht im Maß der Übertreibung und der Übertreibungssphäre, wenn man sagt, es ist ein intellektuelles Paar, ähnlich wie Jan und Aleida Aßmann oder wie Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, das da gedacht hat, das immer in selbstkritischer Distanz war zu dem, was Intellektuelle, vor allen Dingen in einem so exzentrischen Fach wie der Germanistik, heute noch zu sagen haben. Und Sie haben den Titel erwähnt, Poesie und Wissen meint ja, können wir Dichtung so lesen, dass wir wirklich Wichtiges darüber erfahren können, was andere Disziplinen, Psychologie, Soziologie, Politik und dergleichen Disziplinen mehr nicht zu sagen haben. Dieses unglaubliche Pathos, das dahinter steht. Auf der einen Seite Selbstkritik, macht euch keine Illusionen über die Funktion von Intellektuellen, auch wenn es Doppelpaare sind, auf der einen Seite. Und nehmt die Texte ernst, sie haben unglaublich Wichtiges zu sagen. Ich glaube, das macht die Produktivität von Schlaffers Leben aus.
Jochen Hörisch über den Germanisten Heinz Schlaffer, der im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Die Kulturmeldung jetzt von und mit Mascha Drost.
Und da erinnern wir zuerst an einen großen Dirigenten, Juri Temirkanow. Tchaikovsky, streng, geradeaus und ohne Süßstoffe musiziert. Juri Temirkanow und sein Orchester, die erst Leningrader, jetzt St. Petersburger Philharmoniker. Von 1988 bis letztes Jahr war er deren Chefdirigent, als Nachfolger des legendären Igor Mravinsky. In Leningrad hatte er auch studiert, bei Ilja Musin, dem russischen Dirigierpapst. Und nach dem Gewinn des sowjetischen Allunionswettbewerbs begann die Karriere von Juri Temirkanow, auch im Westen. Er gastierte bei den berühmtesten Orchestern weltweit. Er war Chef in London, in Baltimore und viele Jahre am heutigen Mariinsky-Theater. Geehrt mit zahlreichen Orden und trotzdem ein Musiker, der sich von Politik wohlweislich fernhielt. In der Musik zählt nur eine Macht, die Macht der musikalischen Autorität. Nicht die bürokratische und schon gar nicht die übergeordnete. Das war das Motto von Juri Temirkanow. Heute ist er mit 84 Jahren in St. Petersburg gestorben. Das Neue Testament gibt es jetzt auch in zeitgemäßer ostfriesischer Sprache. Sehr volkstümlich wird da etwa Marias Schwangerschaft verkündet.
Bi Maria was wat unterwegs.
Bei Maria war also was unterwegs. Und nach der Ankunft des Kindes wickelt sie es bekanntlich in Windeln und legt es in eine Krippe auf Platt.
Sie packte hum in Windeldoken und legte hum in den Krib.
Angeregt hatte diese Übersetzung die evangelisch reformierte Kirche aus einem zunächst ganz einfachen Grund. Eine 40 Jahre alte erste Übersetzung war ausgesprochen beliebt, nur leider längst vergriffen. Und so machte sich der ehemalige Kirchenpräsident und Platt-Muttersprachler Jan Schmidt ans Werk, unterstützt von anderen plattsprechenden Pastoren. Und die lassen jetzt wilde Immen, also wilde Bienen, und Grasshoppers, also Heuschrecken, durch die Bibel schwirren. Der Kulturetat im Landeshaushalt Sachsen-Anhalts soll im kommenden Jahr um 20%, ja was, jede Wette, Sie haben gedacht, sinken. Aber es ist tatsächlich das Gegenteil. Der Kulturetat soll um 20% steigen. Wir hätten solche Nachrichten nicht mehr für möglich gehalten. Und die Theater- und U-Bahnhäuser des Landes auch nicht. Die Reaktionen pendeln laut Pressemitteilung zwischen zufrieden und glücklich. Zu Recht, denn alle Häuser, Opernhäuser und Theater kriegen mehr. Und Staats- und Kulturminister Robra zufolge ist eine, Zitat, Dynamisierung der jährlichen Mittel um 3% von Seiten des Landes sowie der kommunalen Träger geplant. Das heißt, der Betrag steigt. Damit wolle man die Planungssicherheit der Häuser erhöhen. Die Zahl der Beschäftigten werde nicht mehr in Frage gestellt. Derzeit wird der Haushalt für das kommende Jahr im Landtag beraten. Im Dezember soll er beschlossen werden. Und zum Schluss noch, aus Erikus wird Rudolf Augstein. Die Stadt Hamburg hat die Erikus-Promenade am Verlagshaus des Magazins Der Spiegel in Rudolf-Augstein-Promenade umbenannt. So soll er an den, Zitat, Ausnahmejournalisten und Ehrenbürger erinnert werden, teilte Hamburg heute mit. Der 2002 verstorbene Augstein wäre kommenden Sonntag 100 Jahre alt geworden.
Mascha Drost mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die humanitäre Lage im Gazastreifen, das Verbot von Hamas und Samidun in Deutschland und die Cybersicherheit, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.